Schön bei euch zu sein. Ich freue mich, dass ich hier an diesem besonderen Tag, dem 1.1. des neuen Jahres, predigen darf. Und ich freue mich, dass ihr alle gekommen seid und ja, wir gemeinsam in dieses neue Jahr starten können heute. Ich bin Martin, Petra hat mich ja schon kurz vorgestellt. Meine Frau Rahel und meine beiden Töchter Anna und Luise sind mit dabei. Meine Eltern wohnen im Südhessen. Und so hatten wir waren jetzt bei denen die Feiertage und so hatten wir nicht so eine ganz weite Anreise. Unsere beiden Jungs, Adam und Lukas, haben wir dort gelassen. Und ja, ich war die letzten 8 Jahre Pastor in Hamburg in der Elimkirche und freue mich, dass ich ab heute einmal im Monat hier bei euch in Sigmaringen sein werde und dann ab dem Sommer, ab August auch komplett hier als Pastor anfangen darf. Wir als Familie werden nach Sigmaringen ziehen und wir freuen uns auf das, was Gott ja, für uns vorhat, mit uns gemeinsam vorhat, denn wir sind überzeugt, Gott möchte ja, Großes tun in jedem einzelnen Leben von uns. Yes. Und heute starten wir ins neue Jahr. Und das neue Jahr beginnt ja traditionsgemäß damit irgendwie so, dass oder viele Menschen, dass man sich so gute Vorsätze macht. Man überlegt, okay, was nehme ich mir für das nächste Jahr vor? Was möchte ich erreichen? Was möchte ich tun? Was ist mir wichtig? Und ich habe mal so ein bisschen im Internet nachgeguckt, was so Leute sich wünschen. Da gab es so eine Umfrage. Bei dieser Umfrage kam jetzt raus, 54% der Menschen wollen im neuen Jahr mehr Sport machen. 28% der Menschen wollen abnehmen, 28% genauso viel wollen gesünder essen, 25% wollen selbstbewusster werden, 21% wollen mehr trinken, ich hoffe es geht um Wasser, 20% der Menschen wollen mehr Geld sparen oder wollen mehr Bücher lesen. Ein nicht ganz unerheblicher Teil hat sich sogar gewünscht, mehr Sport zu gucken, also anderen beim Bewegen zuschauen, kann man auch als Ziel haben. Doch wir kennen das ja wahrscheinlich alle, man macht sich gute Vorsätze, aber häufig halten sie nicht so lange. Man hat sich was vorgenommen, aber irgendwie klappt es dann nicht. Irgendwie kommt der Alltag und die guten Vorsätze gehen verloren. Vielleicht schafft man noch den Januar, aber spätestens im Februar, da kommt dann die Durststrecke. Und als Konsequenz denkt man sich dann, ja, das macht ja doch keinen Sinn, sich gute Vorsätze zu machen. Ich lasse es lieber ganz. Dann habe ich keine Enttäuschung, wenn es nicht geklappt hat. Ich kenne solche Gedanken auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Doch ich glaube, es ist gut, sich von Zeit zu Zeit Gedanken zu machen und sich Ziele zu setzen. Ja, wenn wir ein Auto besitzen, dann muss man von Zeit zu Zeit zum TÜV. Und das ist auch nervig, zum TÜV zu müssen. Und trotzdem bin ich dankbar, dass es in Deutschland den TÜV gibt. Weil es gibt mir ein gewisses Maß an Sicherheit, wenn ich auf der Straße unterwegs bin. Das Auto vor mir kann auch bremsen. Oder das Auto hinter mir hat funktionierende Bremsen. Und dann bin ich ein bisschen entspannter. Und ich glaube, genauso ist es auch wichtig, dass wir unser Leben, unsere Prioritäten, unsere Gewohnheiten von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellen und uns fragen, ist das, womit ich meine Zeit verbringe, das, wie ich lebe, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich unterwegs bin, eigentlich das, wie ich wirklich unterwegs sein will. Stimmen meine Werte mit meinen Taten überein? Denn umso mehr meine Taten von meinen Werten abweichen, umso mehr das, womit ich Zeit verbringe, gar nicht dem entspricht, was mir eigentlich wichtig ist, umso frustrierter bin ich, umso genervter bin ich und so unzufriedener bin ich. Und deswegen glaube ich, ist es gut, von Zeit zu Zeit mal so diese Vogelperspektive einzunehmen und nicht nur zu gucken, was mache ich gerade, sondern was will ich eigentlich tun? Was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Und dabei finde ich es besonders hilfreich, nicht nur zu überlegen, was sind die Taten, die ich erreichen will, ja. Ich will mehr Sport machen, ich will etwas tun. Ich will das tun oder ich will das tun. Sondern, dass wir uns auch die Frage stellen, was für ein Mensch möchte ich sein? Was soll meine Identität ausmachen? Will ich ein großzügiger Mensch sein oder ist es mir wichtiger, zielstrebig zu sein? Ist es mir wichtiger, geduldig zu sein oder erfolgreich. Meine Ziele sagen viel über meine Prioritäten. Will ich eher ein liebevoller Vater sein oder Ehemann oder wichtiger, sportlich zu sein? Dann nehme ich meine Freizeit zum Sport machen oder ich nehme meine Freizeit, um mit meinen Kindern zu spielen. Ich kann natürlich ein Stück weit versuchen, beides zu verbinden, aber es hat irgendwo Grenzen. Denn jeder Tag hat nur 24 Stunden und wir alle können nicht alles tun. Und somit ist eigentlich die schwierigste von allen Sachen, welche Ziele, welche Prioritäten setze ich mir? Was ist mein Fokus? Worauf konzentriere ich mich? Ich könnte wahrscheinlich eine ganze Seite füllen mit guten Dingen, die ich mir fürs neue Jahr vornehme. Aber sie wären wertlos, weil es viel zu viel wäre, was ich niemals erreichen kann. Die Kraft von Vorsätzen, von Entscheidungen liegt darin, dass ich lieber weniger mache, aber was realistisch ist und wo ich wirklich Stück für Stück mit Gott an meiner Seite Veränderung in mein Leben hineinbringen kann, die Gott ehrt und die mir zum Segen ist. Und dabei kann ich mir dann die Frage stellen, was will Gott auch eigentlich haben? Nicht nur, was ist mir wichtig, worauf habe ich gerade Bock, sondern was ist das, was Gott für mich vorbereitet hat? Was ist das, was Gott in meinem Leben in diesem neuen Jahr bewirken möchte? Wo möchte Gott mir helfen zu wachsen? Wo möchte Gott mir helfen, Gutes zu bewirken, ein Segen zu sein und gleichzeitig ihm ähnlicher zu werden. Auch Paulus kannte es, sich Ziele zu setzen, sich etwas vorzunehmen und darauf hinzuarbeiten. Und gerne möchte ich heute diesen ersten Sonntag im neuen Jahr mit euch nutzen, um von ihm zu lernen, um in einen seiner Briefe ein bisschen einzutauchen und zu schauen, was wir daraus für unser konkretes Leben, für unsere Ziele, unsere Prioritäten im neuen Jahr mitnehmen können. Und ja, lasst uns das einfach mal gemeinsam machen, weil ich wünsche mir für mich selbst, und ich predige jetzt auch nicht nur zu euch, sondern auch zu mir selbst, mit einem klaren Fokus, mit einer klaren Ausrichtung in dieses neue Jahr zu starten. Und das wünsche ich mir auch für euch alle. Und so steigen wir in einen Bibeltext ein aus dem Philipperbrief. Paulus hatte ja ein ziemlich bewegtes Leben mit vielen Aufs und Abs. Und er schreibt diesen Philipperbrief in einer schwierigen Lage. Er war im Gefängnis, er war in einem Gerichtsprozess und er hatte absolut keine Ahnung, wie dieser Gerichtsprozess endet. Für ihn war es durchaus realistisch, dass dieser Gerichtsprozess mit einem Freispruch endet und er wieder freikommt. Aber genauso realistisch war es, dass dieser Gerichtsprozess mit einem Todesurteil endet und er nie wieder freikommt. Eine Lage voller Ungewissheit, eine Lage, in der er auch gut hätte sagen können, na, mit meinem Leben habe ich abgeschlossen, mit Ziele setzen, mit ist nichts mehr, mein Leben liegt ja sowieso nicht mehr in meiner Hand, andere haben die Kontrolle. Aber bei Paulus war es anders, er ließ sich von seiner Situation nicht die Kontrolle nehmen, eigene Entscheidungen im Leben zu treffen. Und so schrieb er einen Brief an die Gemeinde in Philippi, eine kleine Stadt in Griechenland oder Makedonien, die Stadt, in der er die erste Gemeinde in Europa gegründet hat. Also die erste Gemeinde in Europa war die Gemeinde in Philippi. Und er schrieb einen Brief an diese Gemeinde und daraus möchte ich vorlesen. Doch vorher möchte ich gerne noch kurz beten. Denn ich bin überzeugt, dass, auch wenn es für jeden von uns gut ist, sich zu überlegen, was ist in unserem neuen Jahr dran, es doch für jeden was anderes ist. Und so kann meine Predigt nur eine Gießkanne sein, die ein paar Gedanken euch mitgibt und jeder Einzelne muss selbst gucken, was ist für mich dran? Was möchte Gott heute zu mir persönlich sprechen? Was möchte er mir ins neue Jahr mit hineingeben? Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, durch die Bibel. Ich danke dir, ja, dass du jedes Einzelne von unseren Herzen siehst, dass du jeden Einzelnen siehst mit seinen Herausforderungen, mit seinen Chancen, mit dem Guten und dem Schlechten in unserem Leben. Du siehst, was vor uns liegt, Herr, und ich bitte dich, dass du ja diese Predigt nutzt, Herr, dass du kommst durch deinen Heiligen Geist, dass du dein Wort nutzt und zu unseren Herzen sprichst, Herr, und uns einen Gedanken, einen Impuls mitgibst, Herr, für dieses neue Jahr, wo du einen besonderen Fokus drauf legen möchtest, wo du in unserem Leben etwas wirken möchtest, Herr. Amen. Ich möchte vorlesen aus Philipper 3, Vers 13. Wir haben es auch auf dem Beamer, sehr stark. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Wie schon gesagt, Paulus hat mit seinem Leben noch nicht abgeschlossen. Er war an einem Punkt, wo er genau andersrum hätte denken können. Ich habe viel erreicht, ich habe Gutes bewirkt, ich habe viele Menschen zu Christus geführt, ich wurde gesteinigt, ich habe Schiffbruch erlitten, ich habe so viel durchgemacht für Gott. Aber jetzt bin ich im Gefängnis, jetzt mache ich mal langsam. Jetzt schwelge ich in alten Erinnerungen von guten Dingen, die in meinem Leben passiert sind, von Wundern, die durch mich Realität geworden sind. Aber Paulus macht den gegenteiligen Weg. Er hat noch nicht abgeschlossen. Er verfällt nicht in Passivität, sondern er sagt, ich habe noch was vor. Ich konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich möchte noch etwas bewirken. Und ein Satz ist mein erster Punkt für diese Predigt. Dort steht nämlich, ich lasse bewusst zurück, was hinter mir liegt. Und ich glaube, das ist der erste Punkt, den wir brauchen, wenn wir erfolgreich neue Prioritäten setzen wollen. Wenn wir ein Gelingen darin haben wollen, Neues und Gutes zu etablieren in unserem Leben, dann müssen wir erstmal gucken, gibt es Dinge, die wir hinter uns lassen müssen? Dinge, die uns den Weg versperren? Dinge, die uns zurückhalten? Um etwas Neues zu erreichen, muss man Altes zurücklassen. Wir als Familie haben uns entschieden, nach Sigmaringen zu kommen. Das funktioniert nur, wenn wir Hamburg zurücklassen. Eine Stadt zurücklassen, eine Kirche, in die wir uns jetzt seit über 10 Jahren investiert haben, Freunde, die wir lieb gewonnen haben, Klassenkameraden, Lehrer, eine Wohnung, all das Gute müssen wir zurücklassen. Aber nicht nur das Gute, auch das Schlechte, den nervigen Stau zu Rushhour, den ständigen Geräuschpegel, das ständig bewölkte Wetter, Und die fehlenden Berge natürlich, so als wir hierher kamen, sahen wir so die Alpen heute und dachten, wow, Hamburg ist alles flach. Das lassen wir auch zurück, das Gute wie das Schlechte. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen, wir wollen es zurücklassen, weil es Zeit für was Neues ist. Gott hat uns gerufen in etwas Neues hinein. Aber wir können in das Neue nur herein, wenn wir das Alte zurücklassen. Und so hat auch Paulus alte Dinge ganz bewusst zurückgelassen. In Philipper 3, etwas vorne, weiter vorne, in Vers 6 bis 8 schreibt er, die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt und ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir nie jemand etwas nachsagen konnte. Früher hielt ich all diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt betrachte ich sie als wertlos angesichts dessen, was Christus getan hat. Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Paulus musste Dinge hinter sich lassen. Er musste Schuld hinter sich lassen. Schuld, die er auf sich geladen hat, als er die Gemeinde von Jesus verfolgt hat. Ich bin mir sicher, er hat sich dafür geschämt. Geschämt dafür, dass er die er jetzt seine Geschwister nennt, früher ins Gefängnis geschmissen hat. Diese Scham hätte ihn dazu bringen können, sich in einem Loch zu verkriechen. Aber er hat sie hinter sich gelassen, damit er den Menschen dienen kann. Er hat Vergebung erfahren und hat sich auf das Neue konzentriert. Paulus hat falschen Ehrgeiz hinter sich gelassen, Werksgerechtigkeit, Leistungsdenken. Er wollte alles immer richtig machen, das jüdische Gesetz bis zum letzten bisschen befolgen, um somit vor allen Menschen gut dazustehen und besonders vor Gott dazustehen, Gott zu beeindrucken mit seiner Gerechtigkeit, mit seinen Taten. Aber er hat erkannt, so kann ich Gott niemals betrucken. Ich brauche Gottes Gnade. Und so war er bereit, diesen falschen Ehrgeiz hinter sich zu lassen, um sich auf etwas Neues zu konzentrieren. Und Paulus musste auch Enttäuschung hinter sich lassen. Paulus hat erlebt, dass Gott ihn aus dem Gefängnis befreit hat. Warum macht das nicht einfach nochmal? Warum sitzt er zu diesem Zeitpunkt schon sehr lange im Gefängnis? Warum schickt Gott kein neues Erdbeben, so wie als er mit Silas im Gefängnis war? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er des Öfteren mal dafür gebetet hat. Aber nein, diese Enttäuschung, dass Gott so ein Wunder nicht noch einmal getan hat. Und auch vor allem die Enttäuschung von Menschen. Paulus schreibt, dass viele Menschen ihn verlassen haben. Irgendwie war es ihnen peinlich oder zu anstrengend, mit diesem Paulus in Verbindung zu stehen, der schon so viele Jahre im Gefängnis sitzt. Aber er war bereit, diese Dinge hinter sich zu lassen, bei Gott abzugeben, loszulassen, um sich voll auf das zu konzentrieren, was vor ihm liegt. Und so möchte ich mich fragen, so möchte ich euch fragen, gibt es etwas, was wir hinter uns lassen sollten, wenn wir in dieses neue Jahr starten? Vielleicht bist du schuldig geworden und es fällt dir so schwer, dir zu vergeben. Aber heute ist der Punkt, wo du sagen kannst, ey, ich lasse es bewusst hinter mir und schaue voll auf das, was vor mir liegt. Vielleicht sind auch andere an dir schuldig geworden. Und du musst das hinter dir lassen. Du musst vergeben und loslassen. Vielleicht sind es schlechte Gewohnheiten, die du dir angewöhnt hast in diesem Jahr oder während der Corona-Zeit. Und sie hindern dich, in das hineinzukommen, was Gott für dich hat. Und es ist Zeit, hinter dir zu lassen, Zeit loszulassen. Vielleicht sind es sogar Menschen. Menschen, die einen schlechten Einfluss auf dich haben. Menschen, die dich beeinflussen zum Negativen, die dir die Freude und die Kraft rauben, die dich davon abhalten, mit ganzem Herzen Gott zu dienen. Und es ist Zeit, diese Beziehung hinter dir zu lassen, um sich auszurichten auf das Neue, was Gott für dich hat. Ich kann dir das nicht sagen, ob es in deinem Leben sowas gibt. Aber ich möchte dich herausfordern, darüber nachzudenken. Und vielleicht fällt dir spontan was ein. Und sonst nimm dir die Zeit, Gott zu fragen, was muss ich hinter mir lassen, um mit voller Energie und Freude in dieses neue Jahr zu starten. Paulus schreibt weiter, also ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Und dann ab Vers 20, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. In seiner Entscheidung, nach vorne zu schauen, hat Paulus ein klares Ziel vor Augen. Als Familie sind wir mit meinen Eltern, meinen Geschwistern nicht so oft ans Meer gefahren. Aber ich kann mich noch an 1-2 Fahrten ans Meer erinnern. Ich habe euch auch ein Bild mitgebracht. Ist kein echtes Bild von uns, aber verdeutlicht so ein bisschen, worum es mir geht. Wenn wir ans Meer gefahren sind, wir waren 5 Kinder, also ich hatte 4 Geschwister, dann war es nicht immer schön im Auto. Ja, man nervt sich und man ärgert sich und man streitet miteinander. Und man nervt sich, weil der andere die Hände auf seinen Platz oder auf seinen Schoß gelegt hat und der andere macht sich breit und klaut einem den Platz. Also es gibt viele Gründe, sich mit seinen Geschwistern zu streiten. Ja, wir waren ja strategisch und haben bewusst nur 2 unserer Kinder mitgenommen, weil wir wussten, 4 Kinder im Auto, oha, dann müsste jemand anderes heute predigen. Nein, also mit vielen Personen im Auto, eine lange Strecke ist manchmal anstrengend. Aber wir haben häufig dann ein Spiel gespielt, wer sieht als erstes das Meer? Ja, und dann, wenn wir wussten, Papa hat gesagt, wir kommen so langsam in die Nähe, dann haben wir alle die Hälse gereckt, können wir irgendwo das Meer sehen? Haben wir irgendwas, was uns ein Ziel vor Augen gibt? Was es auch erträglich macht, den großen Bruder oder die kleine Schwester auszuhalten? Weil wir wissen, ey, wir haben ein Ziel vor Augen, wir wollen ans Meer. Und wenn die Fahrt auch manchmal tagelang vorkam, da war die natürlich nicht, irgendwann haben wir das Meer gesehen. Und dann, ja, ich habe es als erster gesehen. oder ich auch nicht. Aber wir haben uns dann gefreut und manchmal war die Fahrt am Meer auch noch längere Zeit, bis man endlich am Ziel war. Aber man hatte ein Ziel vor Augen und war bereit, dafür auch Unannehmlichkeiten in den Kauf zu nehmen. Und so schreibt Paulus, unser Bürgerrecht ist in dem Himmel. Unser Ziel ist das Reich Gottes. Unser Ziel ist es, einmal bei Gott zu sein und hier steht, und dem Leib der Herrlichkeit gleichförmig gemacht zu werden. Ein neues Leben, einen neuen Leib, ein Leben ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Streit zu haben. Doch auch schon auf Erden haben wir Wünsche, wir haben Hoffnung. Aber manchmal müssen wir durchhalten. Gott verspricht uns nicht, dass all unsere Wünsche und Hoffnung auf dieser Erde Wirklichkeit werden. Manchmal müssen wir lernen, mit unerfüllten Wünschen zu leben und trotzdem das Ziel im Blick zu haben, trotzdem das Reich Gottes an erster Stelle zu stellen. Ein ganz zentraler Begriff in der Bibel ist Hoffnung. Hoffnung. Und Hoffnung ist so ein schönes Wort. Und wenn man Hoffnung hört, ja, Hoffnung, an Weihnachten wird viel über Hoffnung gesprochen. Aber wisst ihr, was das Wort Hoffnung wörtlich bedeutet, sowohl im Hebräischen als sogar auch im Griechischen? Ein sehr unschönes Wort. Es bedeutet eigentlich wörtlich warten. Warten. Und warten mag keiner gerne. Alle haben gerne Hoffnung, aber keiner wartet gerne. Denn warten ist anstrengend, warten ist nervig. Wir wollen gerne, dass unsere Wünsche jetzt erfüllt werden. Ja, und wir leben ja auch in einer Gesellschaft, die sehr darauf ausgerichtet ist, dass man nicht mehr lange auf etwas hinsparen muss, lange auf etwas hinarbeiten muss, sondern wenn möglich alles schnell bekommt. Aber in der Bibel ist Hoffnung, ein Warten, eine sehr wichtige Angelegenheit. Ein Warten darauf, dass Gott sich zeigen wird. Ein Warten darauf, dass wir bei Gott im Himmel sein werden. Ein Warten, was mit einer klaren Priorität ist, wo wir nicht irgendwie, ah, das dauert ja noch so lange, bis wir im Himmel sind, ist nicht so wichtig, sondern dass ich sage, auch wenn ich warten muss, auch wenn ich hoffen muss, ich stelle Gottes Reich an die erste Stelle. Ich habe eine Perspektive, nicht nur für diesen Augenblick, nicht nur für meine Altersvorsorge, sondern für die Ewigkeit. Und ich lebe ein Leben, was nicht nur auf Selbstverwirklichung ausgerichtet ist, sondern auf das Reich Gottes ausgerichtet ist. Paulus spricht hier davon, mit aller Kraft zu laufen, um den Siegespreis zu gewinnen. Die Sprache, die er benutzt, ist die Sprache von Wettkämpfen, von Sport, von Olympischen Spielen vielleicht, wo ein Wettkämpfer sich vollkommen daraus ausrichtet, seinen Ernährungsplan umstellt, seinen Schlafrhythmus umstellt, alles einem Ziel unterordnet. Ich will Erster werden. Ich gebe diesem Rennen, diesem Wettkampf die höchste Priorität in meinem Leben. Alles ordne ich darauf unter. Und ich bin immer noch erstaunt, wie viele Sportler das heute machen, was für Leiden sie in Kauf nehmen. Auf schönes Essen verzichten, auf Schlaf verzichten, auf Urlaub verzichten. Ihr ganzes Leben ist bei Profis ja sogar teilweise 4 Jahre lang auf die Olympischen Spiele ausgerichtet, um in diesem einen Moment in Topform zu sein und dann Erster zu werden. Und dieses Bild benutzt Paulus, wenn er darüber spricht, wie sehr er sich ausrichtet auf das Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Und das möchte ich hier euch mitgeben, das möchte ich mir mitgeben in dieses neue Jahr. Das Reich Gottes an erste Stelle zu stellen. Und alle anderen Ziele, alle anderen Prioritäten daran auszurichten. Einen klaren Fokus zu haben. Ich lebe für Gottes Reich. Ich lebe nicht für mich selbst zuerst. Ich lebe nicht zuerst für meine Familie, sondern zuerst für Gottes Reich. Aber meine Familie ist natürlich Teil des Reiches Gottes. Und somit werde ich sie nicht vernachlässigen. Und trotzdem habe ich eine klare Ausrichtung, einen klaren Fokus. Doch was bedeutet das ganz konkret? Wie stelle ich Gottes Reich an erste Stelle? Dafür habe ich euch 2 ganz konkrete Dinge mitgebracht. Und fürs Erste schauen wir noch mal rein in den Brief. Und zwar Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Darum ermutige ich euch, meine lieben Brüder und Schwestern, bleibt nur fest in eurem Glauben an den Herrn, so wie ich es euch geschrieben habe. In großer Sehnsucht nach euch, denn ihr seid meine Freunde, mein ganzer Stolz, die Menschen, die ich von Herzen liebe. Evodia und Syntyche bitte ich eindringlich, sich wieder zu vertragen. Sie glauben doch beide an den Herrn Jesus Christus. Und dich, mein treuer Freund, bitte ich, diesen Frauen zu helfen. Sie haben doch mit großem Einsatz mit mir gearbeitet, um anderen von der guten Botschaft zu erzählen. Paulus ermutigt die Gemeinde, fest im Glauben zu stehen. Doch was mich eigentlich an diesen Versen am meisten bewegt, ist die Art und Weise, wie Paulus hier an die Gemeinde schreibt. Ja, er schreibt von einer großen Sehnsucht in seinem Herzen, von einer großen Liebe. Ja, das geht hier um Menschen, die er jahrelang nicht gesehen hat. Aber Menschen, für die er wie eine Mutter oder ein Vater ist, die er zu Jesus geführt hat. Menschen, die ihm sehr wichtig sind. Menschen, die in seinem Herzen sind. Menschen, in die er sich investiert hat. Und diese Stelle, finde ich, zeigt sehr deutlich, worauf der Fokus von Paulus lag. Paulus' Fokus, seine Prioritäten waren Menschen. Er hat sich in Menschen investiert. Er hat sich für Menschen aufgeopfert. Als Christen, als Nachfolger von Jesus, sind wir nicht berufen, Einzelkämpfer zu sein, alleine durch diese Welt zu gehen, sondern wir sind berufen, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Wir sind berufen, uns in andere Menschen zu investieren. Als Jesus seine Jünger berufen hat, hat er gesagt, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Die Berufung in die Nachfolge Jesu war gleichzeitig verbunden mit der Berufung, sich in andere Menschen zu investieren. Für andere Menschen da zu sein. Das war auch der Fokus von Paulus. Das war auch der Fokus von Jesus. Jesus hat, wenn man sein Leben anschaut, relativ wenige Großveranstaltungen gemacht. Da gibt es mal die Speisung der 5000, da gibt es mal die Bergpredigt, da gibt es diese Momente, wo er wirklich vor großen Massen gepredigt hat. Aber die meisten Geschichten aus den Evangelien sind Geschichten, die er mit seinen Jüngern erlebt hat. Geschichten, die im kleinen Kreis stattgefunden haben, wo wenige Menschen anwesend waren. Jesus hat sich entschieden, sich bewusst in Einzelne zu investieren. Bewusst in wenige zu investieren und da in die Tiefe zu gehen. Predigten sind super. Ja, ich predige gerne. Aber wenn ich mich frage, was hat mein Leben wirklich verändert, dann waren es mehr die guten Beziehungen als die guten Predigten, die ich gehört habe. Gute Predigten stoßen vielleicht etwas an. Sie bewirken ein Umdenken. Aber die Praxis, das Anstrengende, dazu brauchte ich zumindest in meinem Leben Menschen an meiner Seite, mit denen ich darüber geredet habe, die mich auch mal ermahnt haben, die mich ermutigt haben, dran zu bleiben, mit denen ich mich ausgetauscht habe. Menschen, die sich in mich investiert haben. Freunde, Vorbilder, Menschen in meiner Kleingruppe oder Hauskreis, Menschen in der Gemeinde, in einer Jugendgruppe, die mir geholfen haben, mehr in das hineinzukommen, was Gott für mich hat. Und so möchte ich sagen, ich glaube, eine der wichtigsten Prioritäten, die ich mir und fürs neue Jahr setzen möchte und die ich bei Paulus sehe, sich in Menschen zu investieren. Mich zu fragen, wo sind Menschen, die Gott mir aufs Herz legen möchte? Vielleicht ist es der Nachbar, der Jesus noch nicht kennt. Vielleicht ist es die Kassiererin in dem Supermarkt, wo ich immer einkaufe. Vielleicht meine Friseurin. Vielleicht aber auch Menschen in der Gemeinde, wo ich in einer Kleingruppe bin, wo ich mein Leben teile, wo ich ehrlich über meine Herausforderungen rede und für Menschen bete, die auch Herausforderungen haben. Vielleicht auch sowas wie eine Jüngerschaftsbeziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Als ich so in der Jugend war, da wurde das sehr stark, irgendwie ging so eine Welle durchs Land und wurde sehr stark darüber geredet, in Zweierschaften zu gehen, sich einen Menschen zu holen und zu sagen, wir führen eine Freundschaft bewusst mit dem Fokus darauf, wie wir Jesus nachfolgen. Ich hatte zwei solcher Freunde, als ich ein Jugendlicher war. Und der eine davon war sogar in meiner Klasse. Und manchmal war das echt anstrengend. Wir haben uns einmal die Woche getroffen und haben so darüber geredet, wie wir Jesus nachfolgen. Und wir haben ja gesagt, ey, wir gehen den ganz harten Weg und Eisen schleift Eisen. Also, wenn dir auffällt, dass ich mich komisch verhalte, bitte reflektier mich. Wenn ich unfreundlich bin, wenn ich ungeduldig bin, wenn ich nicht Jesus-mäßig unterwegs bin. Ja, wir haben uns jeden Tag gesehen in der Schule. Und in der Schule ist man nicht immer nur Jesus-mäßig unterwegs. Und ich wusste, wenn ich ihn Dienstag wieder gesehen habe, er wird mir irgendwas sagen, was ich in dieser Woche falsch gemacht habe, wo ich arrogant war, wo ich besserwisserig war. Das war nicht so meine Stärke. Ich war manchmal ein richtiger Besserwisser in der Schule. Und er konnte mir immer was erzählen. Und manchmal hat es mich richtig genervt. Manchmal hat es mich auf die Palme gebracht. Ich war wütend auf ihn. Ah, du bist doch nur neidisch auf mich, weil ich besser in Mathe bin. Nein, wie auch immer. Aber es hat mich echt verändert. Es hat mir geholfen, meine blinden Flecken zu finden und zu wachsen in meinem Charakter. Und er hat mich auch ermutigt, stille Zeit zu machen. Er hat mich ermutigt, auch wenn ich Fehler gemacht habe, sie auch hinter mir zu lassen und nach vorne zu schauen. Und ich glaube, genau sowas soll in der Kirche, in Gemeinde stattfinden. Und sowas geschieht nicht im Gottesdienst mit 100 Leuten. Sowas geschieht im 1:1, wenn wir miteinander reden. Wenn wir sagen, ey, es fällt mir zurzeit schwer, in der Bibel zu lesen. Wie machst du das denn? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir Schwäche zeigen. Wenn wir bewusst sagen, ich möchte mich in Menschen investieren. Ich möchte zulassen, dass Menschen mir auch Dinge sagen, die mich herausfordern. Und ich glaube, es ist das Beste, sich in Menschen und in Beziehungen zu investieren, weil Menschen sind das Einzige, was wir mit in den Himmel nehmen können. Alles andere bleibt hier. Alles andere ist vergänglich. Aber wenn wir Menschen prägen, dann prägen wir die Ewigkeit. Dann schreiben wir Geschichte. Und so möchte ich mich und dich fragen, wo investierst du dich bewusst in Menschen? Wo hilfst du Menschen, mehr in ihre Berufung hineinzukommen? Mehr in das hineinzukommen, was Gott für sie hat? Egal, ob es Christen oder Nicht-Christen sind. Und auch Gott zu fragen, wer kommt für dich in Frage? Schreib dir einen Namen auf, schreib dir zwei Namen auf. Dann bete nochmal darüber und dann geh den ersten Schritt. Geh auf die Person zu. Wisst ihr, was es mich für eine Überwindung gekostet hat, auf diese Person zuzugehen, mein Klassenkamerad? Ey, wollen wir das gemeinsam machen? Das hat mich echt was gekostet. Das war nicht einfach. Aber ich bin so dankbar, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und auch jetzt in unserer Kirche, wo ich jetzt bin, in Hamburg, habe ich immer wieder solche Menschen an meiner Seite, wo ich sage, ey, in diese Menschen möchte ich mich bewusst investieren. Das kostet Zeit. Und ich habe auch bewusst dafür andere Dinge gelassen. Vielleicht habe ich weniger Dienste getan, weniger gemacht an Taten, aber dafür mich in Menschen investiert. Aber ich glaube auch, wenn man jetzt an Effektivität denkt, es gibt nichts Effektiveres, als sich in Menschen zu investieren. Denn du verdoppelst dein Potenzial. Denn das, was du kannst, was du hast, gibst du jemand anderes weiter. Und dadurch seid ihr schon zwei. Investieren in Menschen. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Wir lesen in Kapitel 4 die direkt angrenzenden Verse, ab Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken bewahren im Glauben an Jesus Christus. Ich habe es ein bisschen anders vorgelesen. Bin in meine auswendig gelernte Übersetzung Elberfelder verfallen. Aber hier steht es anders. Gott liebt uns. Und er wünscht sich, dass wir uns freuen. Und der Schlüssel dafür ist gelebte Beziehung zu Gott. Eine Beziehung, in der wir alles abladen können. Eine Beziehung, in der wir Frieden finden können. Eine Beziehung, die es uns ermöglicht, uns zu freuen. Traurigerweise erlebe ich so, ich weiß nicht, ob es gerade in Deutschland ist, aber ich erlebe immer wieder das Gegenteil. Die Zeit mit Gott, die stille Zeit, ist häufig so ein Faktor, der schlechtes Gewissen auslöst. Weil jeder denkt, oh, ich müsste mehr beten, ich müsste mehr Bibel lesen, ich müsste mir mehr Zeit für Gott nehmen. Gibt es jemanden hier im Raum, der so manchmal denkt, ich müsste mehr? Oha, nicht viele, okay, also wir sind hier, ich weiß schon, wenn ich hier starte, wir beten immer von 5 bis 8 jeden Tag. Nein, also ihr seid Leute, ihr seid viel im Gebet, das ist gut. Ich denke mir manchmal, ich müsste mehr. Und es mag sein, dass die Gedanken ihre Berechtigung haben und trotzdem glaube ich, dass sie eigentlich falsch sind. Denn Zeit mit Gott zu verbringen, ist keine Pflicht, sondern ein Privileg. Im Alten Testament mussten die Menschen kilometerweit pilgern zum Tempel nach Jerusalem, um einmal oder zweimal oder dreimal im Jahr Gott zu begegnen, um ein paar Mal im Jahr ihrem Gott nahe zu sein. Und wir haben das Privileg, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Weg zu Gott frei ist, wie jeden Tag, jede Nacht, zu jeder Stunde, an jedem Ort zu unserem Gott kommen können. Zu seinem Thron der Gnade kommen können, dass wir ihm begegnen können, dass wir mit ihm reden können, dass er verspricht, dass wenn wir uns ihm nahen, er sich auch uns naht. Das ist ein Privileg, ein Geschenk. Und ich glaube, wir sollten nicht denken, wenn wir das machen und wir das nicht gemacht haben, sollten wir uns nicht fühlen, als wenn wir was ausgefressen hätten, als wenn wir, ach Mann, ich habe meine Pflicht nicht getan. Vielleicht sollten wir uns eher so fühlen, wie wenn auf der Straße ein 100-Euro-Schein liegt, aber wir sind zu faul, uns zu bücken. Wir heben ihn nicht auf. Wir nehmen das Geschenk nicht an. Gott macht uns das Geschenk seiner Nähe und seiner Gegenwart, wenn wir uns zu ihm aufmachen. Und ich möchte mich und euch einladen, darauf einen Fokus zu setzen in diesem Jahr, euch Zeit zu nehmen für Gott. In diesen Versen steht ja sogar auch was über die konkrete Art des Gesprächs mit Gott. Es beginnt mit, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Wir dürfen Gott alle unsere Anliegen bringen. In den wörtlicheren Übersetzungen steht da flehen. Also ein wirklich leidenschaftliches, ein emotionsgeladenes, ein durchaus manchmal auch ich zentriert es, ich brauche etwas, ich bitte dich Gott, hilf mir, greif ein, tu etwas. Wir dürfen um alles beten. Aber dann steht da auch, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ich finde, daran liegt ein Schlüssel. Ich habe das Gefühl, unsere Gebete sind oft irgendwie so abgeklärt, emotionslos. Aber ich finde, hier kommt eine interessante Kombination. Einerseits ein leidenschaftliches um etwas bitten und Gott von Herzen sagen, was wir wollen. Aber gleichzeitig auch nachzudenken, wo Gott mich in der Vergangenheit schon gesegnet hat, wo er mich in der Vergangenheit schon beschenkt hat und ihm dafür danken. Und nicht nur an das denken, was ich noch nicht habe, sondern auch ihm zu danken für das Gute, was ich schon habe. Und an diese beiden Dinge, an dieses Flehen und dieses Danken im Gebet ist eine Verheißung gebunden. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und ich möchte dich ermutigen, tu deinen Teil und erwarte, dass Gott seinen tut. Ich kann mein Herz nicht mit Frieden erfüllen. Aber ich kann zu Gott kommen, alle meine Anliegen zu ihm bringen und ihm danken und erwarten, dass Gott seinen tut und mein Herz mit Frieden erfüllt und ich aus seinem Frieden heraus leben kann. Und so möchte ich euch sagen, ja, diese Fragen mitgeben an diesem 1.1. Erstens, gibt es etwas, was du zurücklassen solltest oder möchtest, wenn du in dieses neue Jahr startest? Und wenn du Gott an erste Stelle stellen möchtest, dann dich zu fragen, in welche Menschen möchtest du dich in diesem Jahr bewusst investieren? Wo sind Menschen, die Gott dir aufs Herz legen möchte? Menschen, die Gott liebt und von denen er dir helfen möchte, dass du sie auch liebst. Nicht nur liebst durch irgendein Gefühl, sondern liebst durch Taten, indem du dich in sie investierst. Und die dritte Frage ist, wie kannst du lernen, deine Verbindung mit Gott noch mehr zu genießen? Wie kannst du es zulassen, dass diese Beziehung zu Gott eine Quelle der Freude und des Friedens in deinem Leben ist? Ich möchte gerne beten. Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass du unser Bestes willst. Ich danke dir, dass wir in deinem Wort lesen dürfen, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Herr, wir starten in dieses neue Jahr. Wir schauen nach vorne. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns hilfst, in diesem neuen Jahr dein Reich an die erste Stelle zu stellen. Und alles, was uns hindert, alles, was uns niederdrückt, alles, was uns die Freiheit raubt, die du uns schenken möchtest, den Frieden raubt, was wir im letzten oder in den letzten Jahren erlebt haben, was uns hindert, nach vorne zu gehen, dass wir es loslassen können. Dass wir es bei dir abladen können. Und dass wir wirklich mit Freude ins neue Jahr starten können, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns auch zeigst, Herr, wo die Menschen sind in unserem Umfeld, in die wir uns investieren können. Wo Menschen sind, denen du begegnen möchtest und wo wir dein Werkzeug, wo wir deine Sprache, wo wir deine Hände, dein Mund sein können. Und dass wir alle in diesem neuen Jahr erleben dürfen, Herr, wie die Beziehung zu dir uns eine Quelle der Freude und des Friedens ist. Dass wir diese Chance, dieses Angebot, was du uns machst, regelmäßig nutzen und nicht zu oft liegen lassen. Amen.